Selbstmotivation mit Reinhold Stritzelberger.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Abenteuer Selbstmanagement. Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Hörer, liebe Abenteurer. Es war mir wirklich eine wahre Freude, wie Sie mir beim letzten Mal geschrieben haben, beziehungsweise zum letzten Podcast. Naja, jetzt könnte ich eine Ausrede nehmen und könnte sagen, deshalb hat es auch so lange gedauert bis zum nächsten Podcast. Ich musste das ja ausgiebig lesen. Naja, das stimmt natürlich nicht, ist ein kleiner Scherz, aber es war tatsächlich so, dass die letzte Folge, da ging es ja um Hitler und den Stringtanga, dass sich da enorm viele angesprochen gefühlt haben und auch zum Stift, wollte ich sagen, aber zur Tastatur gegriffen haben oder in die Tastatur gegriffen haben. Ich hoffe, dass ich wirklich alle Zuschriften beantwortet habe. Manches hat zugegeben ein bisschen gedauert, aber die Antwort kam immer. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Zudem, das fand ich auch schön, ein Hörer hat gemeint, dass er durch diesen Podcast wieder an den Taschenguide Selbstmotivation erinnert wurde. Und da hat er sich dann auch gleich aufgerafft und bei Amazon eine wirklich liebevolle Bewertung geschrieben. Gerade jetzt übrigens, ich habe gerade im Moment reingeschaut, wo ich die Zeilen schreibe, bei Amazon gespickelt, ob die auch noch drin ist, falls Sie auch gucken. Und was sehe ich? Im Moment steht mein Büchlein in der Kategorie Motivation auf Rang 1. Boah. Wenn ich da gerade dabei bin, im Herbst erscheint beim Haufe Verlag mein neues Buch. Diesmal etwas ausführlicher und zugegeben diesmal auch etwas teurer. Aber immer noch von mir. Und überraschenderweise heißt es dauerhafte Selbstmotivation. Untertitel: Gib alles, wie Sie erreichen, was Ihnen wichtig ist. Jetzt komme ich aber von ein bisschen Selbstwerbung hin zum Podcast. Und ich war wirklich, das ist keine Phrase, ich war tief berührt, beseelt teilweise, über das, was Sie mir geschrieben haben. Zum einen waren alle Zuschriften absolut respektvoll, wertschätzend, abwägend, teilweise auch humorvoll, das fand ich natürlich besonders schön. Viele von Ihnen haben eigene Beispiele geschildert, die gebe ich hier natürlich nicht wieder. Die waren teilweise tragisch und haben mich auch mitgenommen. Zum anderen ist mir ganz klar geworden, das sind nicht irgendwelche Hörer da draußen, die das halt mal so konsumieren, sondern das sind ganz kluge, wertschätzende Menschen, die ganz tiefsinnige Gedanken haben. Und ich habe des Öfteren sogar gedacht, Mensch, das sind sogar tiefere Gedanken, als ich die hatte. Und in den Zuschriften der Hörer wurde ganz oft angeregt, die Gedanken aller Hörer, die geschrieben haben, zu veröffentlichen. Das tue ich hiermit und das tue ich auch wirklich gerne, weil da eben so gute Gedanken dabei waren. Das heißt, der Podcast hier und jetzt, der besteht zum großen Teil aus Ihren Gedanken, die Sie mir geschrieben haben. Falls jetzt jemand denkt, Mensch, jetzt macht der Stritzi sich's aber einfach, so im Stil, der schreibt nur auf, was die Leute geschrieben haben, dann täuschen Sie sich oder der täuscht sich. Ich habe es gesammelt, ich habe es geclustert, ich habe es in eine hoffentlich sinnvolle Reihenfolge gebracht. Und das Ganze hat deutlich mehr Aufwand bedeutet, wie wenn ich einen komplett neuen Podcast gemacht hätte. In dem Zusammenhang, die Frage kommt öfter, wie lange brauche ich überhaupt für so einen Podcast? Sie werden wahrscheinlich erstaunt sein. Also mit allem drum und dran, ab da, wo ich den ersten schriftlichen Entwurf mache, bis da, wo das Ding veröffentlicht wird, brauche ich so 2 bis 2,5 Tage für 20 Minuten. Ja? Aber ich finde, es lohnt sich. Kommen wir zum Thema. Kurz für alle die, die den letzten Podcast nicht gehört haben und den hier jetzt hören. Es ging ja um 3 Beispiele von Menschen, die haben innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von einem Augenblick manchmal, aus eigenem Verschulden ihrem Leben, ja sagen wir, eine extrem negative Wendung gegeben. Da ist der Gerd Reinke, Musiker, mit Leib und Seele in seinem Beruf. Der ist bei den Berliner Philharmonikern, geht dort richtig auf. Und auf einer Konzertreise in Israel unterschreibt er verrückterweise mit Adolf Hitler. Das Ganze geht an die Presse, er wird aus allen Anstellungen entlassen, er wird von Freunden gemieden oder von ehemaligen Freunden, erhält Morddrohungen und so weiter und er kommt nie wieder in sein altes Leben zurück. Dann ist da der Trainer, der sich von einer Teilnehmerin, ja sagen wir, angemacht fühlt. Der spricht sie auf ihren Stringtanga an, der durch ihr weißes Kleid hindurch schimmert oder deutlich sichtbar ist. Die Frau beschwert sich beim Unternehmen und trotz jahrelang guter Zusammenarbeit wird der Trainer rausgeschmissen, darf keinen Fuß mehr ins Unternehmen setzen, kein Training mehr dort. Und dann ist da ein junges Mädchen, das schreibt beim Autofahren eine SMS und überfährt zwei Radfahrer, beide tot. Bevor ich jetzt zu Ihren Gedanken komme, ich nenne nicht immer den Schreiber oder die Schreiberin. Und wenn, dann auch nur die Vornamen, weil hat kaum jemand geschrieben, ja, Sie dürfen mich namentlich nennen. Damit wir die Übersicht behalten, habe ich es unterteilt in drei Kernthemen. Zum ersten geht es um das Thema Tabu. Das zweite ist, es geht um Gerechtigkeit bzw. um das Strafmaß und hat jeder eine zweite Chance verdient. Und das dritte, was auch immer wieder kam, ist Vorbeugung möglich. Kann man sich schützen vor so etwas? Kommen wir gleich zum ersten Kerngedanken, zu den Tabus. Ich sage jetzt nicht, hier gab es so viele Meinungen wie Zuschriften. Es gab wirklich sehr, sehr viele Impulse von Ihnen. Es ging ja hauptsächlich darum, dass ich die Aussage in den Raum gestellt habe, dass es überhaupt Tabus gibt. Ehrlich gesagt hat mich dann überrascht, was da für Antworten kamen. Aber jetzt im Nachhinein ist mir natürlich klar geworden. Also Tabus sind, nennen wir es einfach mal, Sachen, die macht man einfach nicht. Da werden Grenzen überschritten und es passieren, nennen wir es, natürliche Folgen, die, so habe ich das damals gesagt, muss man einfach tragen. Genau an diesen Aussagen haben sich die Gemüter etwas erhitzt. So hat meine ja wirklich treue Stammhörerin, die Ilse aus der Schweiz, geschrieben: Ich habe den Podcast eben zum wohl vierten Mal gehört. Und ja, es gibt Dinge, die macht man nicht. Aber wer ist man? Und eine andere Hörerin hat genau den konträren Gedanken dazu geäußert. Die schreibt: Für mich ist, das macht man nicht, eine von außen auferlegte Fessel. Schon als Kind habe ich mich gefragt, wer Mann ist, und ich habe festgestellt, dass das macht man nicht für jeden etwas anderes ist. Der eine geht niemals über eine rote Ampel, denn er hat gelernt, dass man das nicht macht. Vor einem Unfall mit einem Auto schützt ihn das nicht. Es kann auch mal eine Ampel falsch geschaltet sein oder irgendetwas anderes. Der andere geht über die Straße, wenn kein Auto kommt. Er hat gelernt, dass die Ampel das Leben erleichtert, und er hat auch gelernt, dass es wichtig ist, immer zu gucken, ob gerade ein Auto kommt. Ich lasse die einfach mal so stehen und wirken. Alexander schreibt etwas, naja, fast schon süffisant: Die Gewissheit, dass Sie, lieber Herr Stritzelberger, sicher keine Tabus überschreiten, beruhigt nur Sie selbst und vielleicht uns alle, die noch keine schweren Tabubrüche begangen haben bzw. nicht erwischt wurden. Der jungen Frau hilft sie meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und dann gleich von Ann-Kathrin geschrieben: Wer diese Naturgesetze aufstellt, ist mir nicht klar. Sind sie Gott gegeben? Ich bezeichne das, was im schlimmsten Fall dabei herauskommen kann, wenn man etwas Bestimmtes tut, als die natürliche Folge. Ob ich diese Naturgesetze nicht brechen darf, das liegt, glaube ich, im Wesentlichen beim Einzelnen. Ja, und die Ann-Kathrin leitet dann gleich weiter zu einem weiteren, ich sag mal, Gedanken, der dranhängt und der auch von etlichen Hörern aufgegriffen wurde. Und sie schreibt: Ob ich diese Tabus brechen darf, liegt auch im Kulturkreis, in dem ich aufwachse. Zumindest bekomme ich nach den Silvestervorfällen so den Eindruck. Und ob ich das, was dann die Folge ist, schlimm finde oder nicht, das liegt eben auch im Ermessen jedes Einzelnen. Für diese Menschen, die die Frauen missbraucht und beklaut haben, kommt eine kleine Strafe heraus, je nachdem, ob sie überhaupt gefasst werden. Das ist oft nichts im Vergleich zu dem, was sie an Strafen eventuell schon aus ihrer Heimat kennen. Ja, ich finde, da ist was dran. Es gibt einfach diese Gruppe, nennen wir sie Gruppe, kann auch Kultur, Gesellschaft, die allein durch das, dass sie da ist, quasi schon per se definiert, was richtig ist und was falsch. Vielleicht kennen Sie das Beispiel mit den Affen. Gibt da ein richtig schönes Experiment mit ein paar Affen. Die sind in so einem Gehege, sind 5 Stück. In dem Gehege steht auch eine Kletterstange. Ganz oben auf die Kletterstange hängen die Wissenschaftler ein Bündel Bananen. Klar, ein Affe entdeckt die Bananen, will hochklettern. In dem Moment wird er automatisch mit einem starken Strahl Wasser bespritzt. Das spritzt so lange, bis der aufhört. Nach einer Weile probiert er es wieder, wird wieder mit Wasser bespritzt. Ein anderer Affe probiert es, auch mit Wasser bespritzt. Okay. Alle Affen werden immer mit Wasser bespritzt. Sie sehen keine Chance. Da geht gar nichts. Irgendwann lassen sie es. Jetzt wird es spannend. Die Forscher tauschen dann einen Affen aus. Also es kommt ein neuer Affe rein, der die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja, was macht er? Sieht die Bananen, will hochklettern. Was machen die anderen 4 Affen? halten ihn zurück. Ja, weil er wird so etwa auf halber Höhe natürlich mit Wasser vollgespritzt. Die Erfahrung wollen sie ihm ersparen. Irgendwann gibt der Affe natürlich auf und fügt sich. Naja, dann machen die Affen, dann machen die Forscher Folgendes, dann nehmen sie einen zweiten Affen. Also von den 4 Affen, die vorher schon drin waren, tauschen sie den zweiten aus. Gleiches Spielchen wie vorher, der will hochklettern, die anderen halten ihn zurück. Und so machen sie das und irgendwann tauschen sie den letzten Affen aus. Das heißt, der 5. Affe kommt rein, die anderen 4 Affen sind noch nie mit Wasser bespritzt worden. So, der 5. Affe sieht oben die Bananen, will hochklettern. Was machen die anderen 4 Affen? Genau, halten ihn zurück. Der kommt nicht hoch. Ist eigentlich der Hammer, gell? Okay, wir sind keine Affen. Aber auch wir verhalten uns in Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft oft so, wie wir erzogen wurden. Hier habe ich übrigens nach Ihren vielen Zuschriften meine Meinung geändert. Bis vor dem letzten Podcast war ich nämlich der Meinung, dass wir Menschen im Innern, tief im Innern, eine Stimme hätten, die uns, ja, wenn wir da ganz bewusst reinhören, sagen, was richtig ist und was falsch ist. Das glaube ich jetzt nur noch bedingt. Also beispielsweise war ich letztes Jahr auf Sizilien, wie die Menschen dort mit ihrem Müll umgehen, unfassbar. Beispielsweise Mülltrennung, nie gehört. Also zumindest wo wir waren, gibt es gar kein Bewusstsein für Mülltrennung. Da kann ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meinen Hausrat mit Öldosen und Batterien irgendwo in die Natur kippe. Wo soll denn da der innere Stimme herkommen? Wahrscheinlich haben es die Eltern genauso gemacht oder sogar alles ins Meer gekippt und gesagt, das war noch viel einfacher, das dürfen wir jetzt nicht mehr. Oder noch ein ganz aktuelles Beispiel, unser Sohn Finn, der hatte am Wochenende ein Fußballspiel. U12, D-Jugend, also junge Kerle, ja, frisch, fröhlich. Die haben gegen TB Rohrbach gespielt. Die Jugendmannschaft von denen hat, ich sage jetzt mal augenscheinlich, aus lauter Kindern bestanden mit Migrationshintergrund. Unsere Mannschaft waren fast lauter deutsche Kinder, eben aus dem Dorf hier, ja. Die Kinder vom TB Rohrbach haben unsere Kinder mehrfach als scheiß Deutsche beschimpft. Weder der Trainer noch die Eltern haben eingegriffen. Legen wir das auch auf unser Thema. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da bei irgendeinem Beteiligten, weder bei den Kindern noch bei den Eltern noch beim Trainern, eine innere Stimme da war. Also zumindest keine so, die das besänftigt hätte, eher umgekehrt. Und jetzt gebe ich zu, ist vielleicht auch ein bisschen suffisant, aber vielleicht revidiere ich auch in dem Punkt meine Meinung nochmal. Vielleicht sind wir in manchen Situationen doch nicht besser als die Affen. Da ist im Prinzip so wie bei einer ganz trefflich formulierten Zuschrift. Und zwar heißt es da, das fand ich wirklich schön gesagt, offenbar haben alle Gruppen für sich abonniert, Recht zu haben. Und auch, ob diese Menschen die Folgen schrecklich finden, also beispielsweise, ob sie ins Gefängnis kommen, jemand stirbt oder was auch immer, auch das ist sehr vom Kulturkreis geprägt. Manche Hörer erwähnen in dem Zusammenhang auch, dass es je nach Gesellschaft unterschiedliche Tabus gibt. Für die einen sind beispielsweise Zwangsehen mit Kindern normal, mit 10 Jahren oder 12. Bei uns sind sie natürlich tabu. Genauso Sex mit Kindern. Für mich ein unendliches Tabu, ja. Die alten Griechen haben das wahrscheinlich ein bisschen anders gesehen. Schwarze waren Sklaven, keine Menschen. Die waren Handelsware. Für uns undenkbar heute. Das heißt also, Tabus scheinen nicht über alle Zeiten und Kulturen hinweg gültig zu sein. Mehrfach haben sie mich darauf hingewiesen, fand ich auch richtig schlau und klug, dass für große Umbrüche, für radikale Umbrüche, Tabubrüche sogar notwendig sind. Naja, zweimal kam das Beispiel von Robin Hood, wenn der überhaupt gelebt hat, aber der hat Gesetze gebrochen, Tabus gebrochen und gilt heute als Held. Genauso fallen aber Namen wie Gandhi oder Luther oder Jesus. Das sind die Guten, in Anführungszeichen nenne ich sie mal, allgemein anerkannt als gute Tabubrecher. Es gibt aber auch genügend Böse, die haben auch Tabus gebrochen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie der Jan, ob erst die Geschichte dann lehrt oder Jahrzehnte später erst klar wird, ob es ein in Anführungszeichen guter oder schlechter Tabubruch war. Und das gilt natürlich dann auch im kleinen Rahmen. Was mich dann auch noch richtig zum Nachdenken gebracht hat, war ein Hörer, der geschrieben hat, fast beiläufig hat er das in so einem Satz erwähnt, solange man beim schweren Tabubruch nicht erwischt wurde. Tja, wir können uns ja mal fragen, was wäre eigentlich mit dem Musiker los gewesen, wenn der Barkeeper das gar nicht gemerkt hätte? Oder wenn dem Oscar, dem Trainer, die Frau zugeflogen wäre oder wenn die Radfahrer 5 Meter weiter links oder rechts gewesen wären, wäre nichts passiert. Die Tabubrüche wären identisch, genau die gleichen. Nur die Folgen, naja, die hätte gar niemand gemerkt. Die wären komplett anders gewesen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie viele Tabubrüche ich selbst schon hinter mir habe, die weitgehend unbemerkt geblieben sind. Wenn ich nochmal das Mädchen nehme, die schreibt eine SMS, passiert nichts. Wahrscheinlich geht es Hunderttausenden oder Millionen Menschen so. Und damit komme ich zum zweiten Kerngedanken, zum Strafmaß und der zweiten Chance. Das könnte ich im Prinzip so zusammenfassen. Die einen von Ihnen sind felsenfest davon überzeugt, dass wir unser Verhalten im Griff haben können und müssen. Wenn mal etwas Selbstverschuldetes passiert, dann sind wir selbst schuld dran und müssen mit den Folgen leben, so hart die auch sein mögen. Dann gibt es eine zweite Gruppe und die ist ebenso felsenfest von was anderem überzeugt. Die sagt, jeder, vielleicht mal von Massenmördern abgesehen, hat eine zweite Chance verdient. Bei dem Trainer empfinden alle die Strafe zu hart. Beim Musiker, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Die einen, die empfinden mit den Israelis und ihrem historischen Leid und die finden, so eine Strafe, naja, die könne gar nicht hoch genug ausfallen. Die meisten allerdings, die sehen die Strafe als viel zu drastisch und in keinem Verhältnis zur Tat. Wenn der Musiker eine kostenlose Konzertreise gemacht hätte oder vielleicht sich auch öffentlich entschuldigt hätte, naja, dann hätte das den meisten gereicht. Und bei dem Mädchen, da waren sich zwar nicht alle einig, aber fast alle, also die große Mehrheit auf jeden Fall, das Mädchen ist gestraft fürs Leben. Sie muss, naja, mit ihrer Schuld, kann man hier wirklich so sagen, muss sie leben. Sie wird es nie, nie, nie vergessen. Und ihre einzige Chance überhaupt, so meinen die meisten von ihnen, überhaupt ein normales oder ein halbwegs normales Leben führen zu können, besteht dann darin, irgendwas zu machen, um das zu kompensieren. Also vielleicht wird sie Rettungsärztin oder Organspenderin oder irgendwie wohltätig aktiv. Kommen wir zum dritten und hier letzten Kerngedanken. Ist Vorbeugung möglich? Naja, was soll ich sagen? Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Naja, und in ihrer auch, wie sie geschrieben haben. Am besten stelle ich da zwei Zuschriften gegenüber, die bringen das einfach auf den Punkt. Der Hörer 1 schreibt, das junge Mädchen hat sich durch das Benutzen ihres Handys unbewusst dafür entschieden, die Kontrolle für einen Moment zu verlieren. So etwas lässt sich nicht wiedergutmachen. Hörer 2 schreibt dazu, ein Mädchen, fast noch ein Kind, macht einen großen Fehler. Natürlich ist das unglaublich tragisch, was dadurch passiert ist. Aber lassen Sie uns doch ehrlich sein. Hunderttausende Autofahrer machen das tagtäglich. Werfen die jetzt alle mit dem ersten Stein auf das Mädchen? Wir haben kein Recht, das Kind zu verurteilen. Wir sind alle nicht besser. Außer vielleicht der Dalai Lama. Naja, Sie ahnen es. Ich tendiere auch zu der zweiten Meinung. Bin aber auch nicht so festgelegt, aber man weiß ja nicht, wenn der Radfahrer meine Frau oder ein Kind von uns gewesen wäre, sieht man es vielleicht anders. Mehrere Hörer oder Hörerinnen schreiben so in dem Stil, ich beuge vor, ich trinke keinen Alkohol, ich lege mein Handy in den Kofferraum, das fand ich sehr clever, oder ich mache keine anzüglichen Bemerkungen. Andere sagen dann, wie der Ingolf aus Reutlingen, wissen Sie, mir geht es so, dass ich immer mal von den Querschläger zu haben bin. Im Grunde kann ich froh sein, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Und ein anderer Hörer schreibt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man nur mit Dusel vor einem solchen Tabubruch bewahrt bleibt. Deshalb versuche ich, großzügig zu sein, auf dass ich anderen und eventuell auch mir selbst einmal vergeben kann. Und Tanja meint, ich tue, was ich kann, um mich vor mir selbst zu schützen. Aber es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Man braucht auch etwas Glück. Ja, da kamen noch ganz viele Anmerkungen auch zum Umgang mit Alkohol, über Gerechtigkeit, über Gesellschaft, Werte oder über Glück und den Umgang miteinander. Ich fand das alles sehr, sehr wertvoll. Was mir auch aufgefallen ist, angenehm natürlich, ich habe wunderbare Hörer und Hörerinnen. Jetzt machen wir aber noch einen Knopf an das Thema. Lassen Sie es uns abrunden, ein kleines Fazit ziehen und ein paar weiterführende Gedanken dranhängen. Wichtig finde ich, für mich eine Erkenntnis, es gibt keine zeitlosen, von Kultur und Gesellschaft unabhängigen Tabus. Aber, und das fand ich einen schönen, richtig guten Gedanken, jeder Einzelne kann sich selbst solche Grenzen setzen und einhalten. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, das fand ich auch noch schön, zusätzlicher Gedanke. Etliche haben geschrieben, dass sie ihren Glauben oder eine Religion als hilfreich empfinden. Und wenn man das nicht hat oder hat und gleichzeitig macht, wenn wir wertschätzend, aufmerksam und vielleicht auch ein bisschen friedlich mit uns und unseren Mitmenschen umgehen, dann schützt das vor den meisten tragischen Ereignissen. Andreas schreibt es sehr schön, wie ich finde. Der meint, man denke nur, was passiert wäre, wenn der Barkeeper anders reagiert hätte. Wenn der sich gedacht hätte, boah, starkes Stück, na gut, der ist betrunken, ich hänge das mal nicht an die große Glocke und stell den aber morgen zur Rede und sag ihm, sowas geht überhaupt nicht. Und ein weiterer, letzter Gedanke, den ich auch sehr klug finde, der wurde so formuliert, in ihren Tabubruchgeschichten steckt für mich ein tieferer Sinn. Der Mensch ist auch dazu geboren, Grenzen auszuloten und zu lernen durch mehr oder weniger schlaues Tun. Trial and Error. Da sind wir ganz nah an der Menschheitsgeschichte, an unserer Evolution und warum sich ein Mensch überhaupt so weit entwickeln konnte, also wie wir heute sind. Das revidiert vielleicht auch den ein oder anderen Aussetzer. Vieles kann man sehr sicher durch entsprechendes Verhalten verhindern. Umgekehrt bleibt das Leben immer voll Unwägbarkeiten und Überraschungen. Wir werden wahrscheinlich so manches Mal gar nie erfahren, ob wir einfach nur Dusel hatten, dass nichts passiert ist oder nichts Schlimmes, oder ob wir das durch unser so kluges und vorausschauendes Handeln bewirkt haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viele unangenehme Ereignisse durch Ihr eigenes Tun, durch Ihr eigenes Handeln abwehren können. Und bei dem, was Sie nicht beeinflussen können, da wünsche ich Ihnen, das nötige Quäntchen Glück. Und mir, darf ich ja auch noch sagen, mir wünsche ich, dass ich weiterhin so kluge, wunderbare, wertschätzende Hörer und Hörerinnen habe. Danke, dass Sie mir zuhören. Danke für Ihre Zeit und auch für die Bewertungen bei Amazon. Wie immer freue ich mich auf Ihre Zuschriften unter RS, also meine Initialen, RS wie Reinhold Schritzelberger, @in-einem-rutsch-das-abenteuerleben.de. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Reinhold Stritzelberger.